Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, es ist Donnerstag.
Ja.
Und ich sage das deswegen, weil du heute offensichtlich bereits gedanklich und auch physisch auf dem Weg ins Stadion bist. Von gut informierten Kreisen ist mir ein Foto zugespielt worden. Das ist spektakulär. Mhm. Du in so einem, was ist das, ein Spanien-Trikot oder was soll das sein?
Ja, das ist ein Spanien-Trikot. Ich bin noch nicht auf dem Weg ins Stadion, dafür ist es noch viel zu früh.
Gedanklich.
Aber gedanklich auf dem Weg ins Stadion, ja. Genau. Ich gucke heute Abend Spanien-Italien, meine Lebensgefährtin ist ein glühender Spanien-Fan. Und da habe ich uns zwei Spanien-Trikots besorgt für das Spiel.
Großartig. Und für wen bist du?
Ich bin für Spanien. Also ich bin nicht für Italien, nicht weil ich was gegen Italien habe, aber ich beobachte immer, wie die kleinen Jungs und kleinen Mädchen meistens miteinander am Strand spielen in Spanien. Und ich bewundere diese irrsinnige Artistik, im Sand so großartig zu spielen. Und was ich am allermeisten bewundere, und das bewundere ich am spanischen Fußball, ist die völlige Aggressionsfreiheit. Also die spielen da stundenlang miteinander Fußball und da wird sich nie angebrüllt und da liegt auch keiner am Boden und heult und keiner ist beleidigt, weil er irgendwie ins Tor muss und so. Wenn ich daran denke, bei uns früher auf dem Bolzplatz, ja, es gab ständig irgendwelche Auseinandersetzungen oder jemand, der keine Lust mehr hatte oder Anschreiereien. Und das liebe ich am spanischen Fußball, diese komplette Aggressionsfreiheit. Ich meine, wohl nicht so tun, als ob es in der spanischen Geschichte nicht den einen oder anderen Ramos oder Goycochea gegeben hat. Aber ich finde immer, die Jungs spielen so, ja, so schön und so aggressionsfrei. Das gefällt mir sehr gut im spanischen Fußball.
Die Italiener, ich überlege gerade, die Italiener doch eigentlich auch, ne?
Ja, die Italiener sind die eher für eine andere Art von Fußball berühmt, finde ich. Deutschen tun sich immer schwer gegen die Italiener, weil sie mit den Italienern Probleme haben als Männer. Die Italiener haben klassischerweise immer die männlichste Mannschaft. Und ich kann mich daran erinnern.
Ich höre den Unterton.
Ja, nee, aber es ist ja tatsächlich so. Also die haben ja doch mehr was Furchteinflößendes als die Spanier. Die Spanier sehen irgendwie selbst mit 30 noch irgendwie aus wie 20-jährige Jungs. Und das finde ich ist bei den Italienern ein bisschen anders. Also Italiener treten da viel selbstbewusster und härter und so weiter auf. Also insofern finde ich schon, Italiener und Spanier sind sehr unterschiedlich.
Ja, die sind ja auch alle sehr beschriftet mittlerweile, ne? Die Italiener habe ich gesehen. Also wirklich großflächig.
Tatsächlich von oben ist wohl Italien durch. Das Land, wo die Menschen auf ihrer Haut am stärksten tapeziert sind in der ganzen Welt.
Wie ernsthaft jetzt?
Ja, ist tatsächlich so. Männer wie Frauen.
Das überrascht mich gar nicht. Ja, also ein Blick an einen italienischen Strand und da würdest du sagen, ja, diese These kann man einfach mal so in die Welt setzen. Wahnsinn.
Ja.
Ist das so? Ja,
das ist tatsächlich so. Also ich habe das
mehr als Amerika,
gerade erst vor wenigen Tagen irgendwo gelesen und ich hoffe jetzt mal, dass die Zahlen stimmen, aber das ist soll tatsächlich so sein. Also Italiener sind vielleicht nicht Fußballweltmeister, aber Tätowierungsweltmeister.
Bist du tätowiert eigentlich?
Nee.
Nee.
Habe ich jetzt auch nicht vor, vielleicht bin ich zu alt dafür.
Ja, aber der Blick an den italienischen Strand verrät dir auch das. Es ist nie zu spät für ein schönes Tattoo.
Ja, das ist schon richtig. Aber sagen wir mal so, Männer meiner Generation haben sich ja wahrscheinlich noch in Seemannskneipen tätowieren lassen vor langer, langer Zeit. Das sieht man in Tattoos auch häufig an. Also irgendwie, ich bin irgendwie da, ich werde ja immer konservativer, ne? Also ich finde, jeder soll sich tätowieren, wie er will. Und es gibt auch sehr schöne Tattoos, ohne jeden Zweifel. Und will auch gar nicht dagegen reden.
Nee.
Aber für mich erinnert das immer noch irgendwie an Hafen und Knast. Ja, da komme ich nicht richtig raus irgendwie. Da stecke ich in alten Denkstrukturen fest.
Ja, ich finde, man muss es irgendwie in Würde tragen. Ja, wenn du David Beckham siehst zum Beispiel, also der sieht in beschrifteter Form, finde ich, gut aus. Ich mag das.
Ich würde das auch gar nicht beschreiben. Mhm. Also es gibt ja auch sehr schöne Tattoos. Was ich so überhaupt gar nicht schön finde, sind Tattoos auf den Beinen.
Ja, geht
sowohl
so.
Bei Männern nicht wie bei Frauen. Das finde ich also schon ist ein ziemlicher Ablöscher.
Ablöscher. Auch schön. Ich habe einen Freund von mir hat mir mal erzählt, dass er sich auf seinen Oberarm tätowieren lässt, Rumbalotte.
Ja.
Und ich sagte, was soll das heißen? Und er meinte, pass auf, wenn die Lefzen irgendwann richtig runterhängen, dann wird das zu seiner ganzen Schönheit entfaltet werden. Dann steht dann da drauf, Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. Verstehst du? Ja. Das heißt, dieses Tattoo, das im Alter
aber schöner wird. Das ist doch eine schlaue Idee. Beim Tätowieren muss man doch im Grunde genommen den Ruinenwert mit einkalkulieren. Ja, also sich fragen, wie sieht das Ganze? Was liest man da oder sieht man da mit 80? Also das finde ich wirklich weise und vorausschauend.
Ja. Rumbalotte. Mhm. Du musst sozusagen die Schwerkraft musst du beim Tätowieren mit einkalkulieren. Das ist eigentlich ein sehr komplizierter, komplexer physikalischer Vorgang.
Das finde ich auch. Zukunftsgerichtete Tattoos finde ich super, die sich so von Jahr zu Jahr allmählich entfalten. Genau. Ja, also man lässt sich eine Raupe tätowieren und im Alter erscheint ein Schmetterling.
Das ist eine Anaconda. Ja. Großartig. Richard, sag mal, Fußball, du im Stadion, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ja nicht irgendwie da auf der VIP, auf dem VIP-Rang.
Nein, oder? Nein. Ja, also super. Wir sind durch einen sehr großen Zufall an Karten gekommen.
Ich beneide dich um dieses Spiel.
Die wurden irgendwie mehrmals weitergereicht und wir waren diejenigen, die sie genommen haben.
Ja, super. Du weißt, ne, du kennst meine Geschichte mit Italien. Ich war ja ganz in der Nähe. Du bist da heute Abend, seid ihr in Gelsenkirchen, ne? Mhm. Und wir waren damals 2006 in Dortmund, wenn du dich erinnerst. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt.
Halbfinale, WM 2006. Wahnsinn.
Diese große Begeisterung, die zwei Pizzabäcker aus Gelsenkirchen, die da schräg gegenüber saßen und sich die ganze Zeit anhören mussten, ihr seid ja nur Pizzalieferant. Das wurde damals gesungen. Und dann kam war das die 118. Minute, in der dann plötzlich Deutschland raus
das
war?
Das Unfassbare geschah, weil man sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen konnte, dass das Sommermärchen kein Happy End haben würde.
Wirklich wahr. Und da saßen diese armen Pizzabäcker aus Gelsenkirchen da, hatten die ganze Zeit diese Schmähgesänge ertragen müssen und plötzlich kommt dieses Tor, diese 118. Minute und Totenstille neben mir, das werde ich nie mehr vergessen, weinte eine blonde junge Frau, die weinte.
Die du natürlich getröstet hast.
Nein, ich...
Als aber jemand,
ich
der wirklich, sich nicht für Fußball interessiert, hast du die Gunst der Stunde genutzt, als einziger, der nicht lähmend betroffen war und auch noch zwei Staatsbürgerschaften hat.
Du, ich helfe, wo ich kann, weißt du.
Ja, natürlich.
Nein, und ich sah das alles und dachte, das ist nicht dein Ernst und mir hat das so leid getan und dann springt dieser eine Pizzabäcker aus Gelsenkirchen auf und brüllt in diese deutsche Stille rein, guck mal, so macht man Pizza. Mhm. Das war unvergessen und es war so schön. Es sind so die Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Ja.
Und damals habe ich mir dann, weil plötzlich sehr viele Karten fürs Finale in Berlin verfügbar waren, habe ich dann meinen Bruder angerufen und habe gesagt, pass auf, komm, wir gehen jetzt nach Berlin Fußball gucken. Und das war herrlich. Es war ein schöner Moment, der uns beide auch sehr geprägt hat. Damals Italien Weltmeister geworden, ne? War natürlich ein historischer
Moment. Der berühmte Kopfstoß von Zidane.
Ja, Wahnsinn.
Oh ja, das habe ich als unheimlich tragisch empfunden.
War so, ne?
Ja, ich bewundere Zidane nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Weißt du, ein Junge, der aus den Ghettos kommt.
Genau.
Ja, der eine aristokratische Würde wie ein König ausstrahlt.
Total.
Ja, das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und man kann also auch den größten König und Aristokraten dann offensichtlich doch so provozieren, dass er sich eine Sekunde lang vergisst. Und das hat letztendlich die Niederlage ja auch ausgelöst. Da haben sie sich psychologisch dann nicht von erholt.
Das stimmt.
Und dann ist bei aller Liebe, die ich auch gegenüber Italien habe, dann doch die falsche Mannschaft Weltmeister geworden. Das wäre schon richtig gewesen, wenn Frankreich damals gewonnen hätte.
Nein,
ja, nicht aus tiefer Liebe zu Frankreich, sondern einfach, weil sie den besten Fußball gespielt haben.
Ja, das stimmt. Die haben sehr gut gespielt, aber ich muss auch wirklich sagen, die Italiener, da geht's mir dann immer so, da werde ich so ein bisschen nostalgisch, so wie du, wenn du an Spanien denkst. Das ist halt auch das, ne? Es ist damals in Neapel und dann waren wir auf Sizilien unterwegs und so. So Hinterhöfe und am Strand, alles dreht sich irgendwie um Fußball und das Leben ist irgendwie so herrlich einfach, ja. Und man zieht sich dann irgendwie zurück und man ist in seiner kleinen Bude und man isst seine Pizza und man guckt Fußball und die Welt ist in Ordnung und ist gut. Und das, was du über die Spanier sagst, diese Abwesenheit von Aggressivität, das würde ich schon noch über die Italiener sagen. Die Italiener, das mochte ich immer den Italienern. Würde mich selber nicht wirklich als Italiener bezeichnen, ja, weil ich das als anmaßend empfinde. Ja, es ist eine Frechheit, wenn ich sage, ich bin Italiener. Ich habe einen italienischen Pass. Aber meine kulturelle Prägung ist natürlich eher deutsch, österreichisch, wenn man so will. Aber ich mag die. Und ich mochte immer die Empathie, die haben. Das spürst du in ganz vielen Bereichen, auf ganz vielen Ebenen. Das hast du beim Fußball, das hast du. Dann ist es manchmal ein bisschen wehleidig, ja, ich weiß, so die Schwalben und so, das verstehe ich alles.
Das machen inzwischen alle.
Ja, und dann kommst du aber in die Verkehrskontrolle.
Also wenn du keine Schwalben sehen willst, musst du Frauenfußball gucken. Ja. Ja, also wenn Frauen gefault werden, stehen sie sofort wieder auf. Mhm. Ne, Männer fassen sich mit beiden Händen ans Gesicht, ja, mhm, und bleiben möglichst lange liegen. Also diese ganze Theaterspielerei, der ich mich bis heute wundere, dass sie nicht mit gelben Karten belegt wird, sonst wäre der Fußball wieder ein bisschen anständiger. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Richard,
können sich gestandene Männer, die Helden und Vorbilder ihrer Nation sind, ja, bei einer leisen Berührung ins Gesicht fassen und über den Boden wälzen. Das ist würdelos.
Nein.
Ja, das ist etwas, das sollten sich alle Mannschaften, die sich das angewöhnt haben, und es sind alle, die das inzwischen machen, so schnell wie möglich wieder abgewöhnen. Das ist das Einzige, was mich am modernen Fußball, der ja technisch so viel besser ist und taktisch so viel besser ist, stört. Und muss man einfach nur übertriebene Schauspielerei nach dem Foul, gelb, dann ist das von einem Tag auf den anderen weg.
Richard, du siehst das wirklich vollkommen falsch. Es ist einfach so, es tut bei Männern auch einfach mehr weh.
Ganz, ganz unbedingt. Und vor allen Dingen dann, wenn man merkt, dass man nicht belohnt wird mit einem Freistoß und in einer Sekunde wieder auf die Beine springt, dann ist aller Schmerz vergessen.
Ist wahr.
Ja, im Gegensatz zu den schmerzunempfindlichen Frauen, die sofort wieder aufstehen.
Bei Frauen, also ich finde, wenn die kämpfen, dann kämpfen die. Sag mal, bist du jemand, der in der Taktik und so auch so richtig drin ist, irgendwie, der sich das genau anschaut? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Wort gelernt, das kannte ich bis dato nicht. Ich bin ein Europameisterschaftsgucker, Weltmeisterschaftsgucker, Bundesliga eher weniger. Kennst du den Begriff Dummy Runs zum Beispiel? Hast du das mal gehört?
Ja, den kenne ich.
Was ist das?
Das kenne ich. Das ist, wenn man vorstößt, obwohl man eigentlich gar weiß, dass man den Ball nicht kriegt.
Also man läuft einfach,
Du läufst rein, obwohl es vermutlich aussichtslos ist, dass du angespielt wirst, ziehst aber damit ein oder zwei Abwehrspieler auf dich, die auf der anderen Seite fehlen.
Ja. Das ist Hammer. Also ich meine, das erste deutsche Tor von Florian Wirtz, ne? Wäre nicht gefallen, wenn Gündoğan und Musiala nicht ohne Ball und ohne Chance auch den Ball zu kriegen in Richtung schottisches Tor gelaufen wären. Ja? Also keiner der beiden ist am Ball, irritiert aber diese schottische Abwehr und dann hat der andere den Platz, um das Tor zu machen. Das ist die Idee. Dummy Runs.
Gibt es schon relativ lange.
Ist mir klar.
Früher nicht Dummy Runs. Ja? Ist also irgendwann mal so auffällig geworden unter dem Begriff. Ist im Augenblick ein großes Thema, eben weil wir dadurch dieses tolle Tor geschossen haben. Aber es gibt auch so andere Sachen. Es gab mal so Moden. So vor einigen Jahren wurde immer ausgerechnet, wie viel Gegenspieler jemand überspielt hat. Das war der albernste Quatsch, den es überhaupt je gab. Also Dummy Runs sind ja was sehr Sinnvolles. Aber es gab mal, da wurde der Wert und die Qualität von Spielern, das war so vor 6 Jahren bei der WM oder so, immer danach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff hieß, ich würde das Exzentrizität nennen. Also wie tief ist sozusagen der Pass und wie viele Leute werden dabei überspielt? Das ist deswegen so albern, weil der moderne Fußball ist eine Absage an Kick and Rush.
Ja,
Kick and Rush, der alte Fußball, du haust aus der Abwehr die Pille einfach nach vorne. Da hättest du glänzende Werte mitgekriegt. Je primitiver der Fußball ist, umso höher wäre dieser Wert ausgefallen. Und merkwürdigerweise, nach der WM sind diese ganzen Statistiken, die dann immer genervt haben und von den Moderatoren und Reportern dann immer runtergebetet wurden und so weiter, die sind dann auch alle wieder verschwunden, weil man dann doch irgendwie gemerkt hat, dass man das Falsche misst.
Interessant.
Das ist ja überhaupt so eine Sache mit dem Messen. Ich hoffe immer, dass wir nicht alles messen. Was war da jetzt? Da war ein Chip im Ball. Wegen des Chip im Balls ist aufgefallen, dass es eine Handberührung gegeben hat und dann gab es einen Elfmeter.
Irgendwie so, ne? Genau.
Kann man machen. Man kann den Fußball natürlich so perfekt machen, ne, dass man alles ganz, ganz, ganz genau misst und dann gibt es keine Fehlentscheidungen mehr. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen widerstrebt mir das.
Ja, aber
Fußball ist ein Abbild des Lebens und das Leben ist nicht gerecht. Ja, und im Leben gibt's das auch. Und dann kannst du dich auch noch Tage darüber aufregen, dass der Schiedsrichter das hätte pfeifen müssen oder nicht hätte pfeifen müssen und so. Es gehört ja auch zum Fußball dazu. Also ich meine, es gibt auch sowas wie einen Wert von Fehlentscheidungen. Natürlich freut man sich in dem Moment nicht darüber, aber wenn alles perfekt ist, und das bedeutet am Ende auch, alles wird überprüft und nochmal überprüft und nochmal überprüft.
Ja, es geht halt.
Gut, ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt, dass bei kritischen Entscheidungen, abseits, nicht abseits und so, dass das nochmal überprüft wird, halte ich inzwischen für richtig. Ja, also meine konservative Seele hat dann so Zugeständnisse gemacht und gesagt, ist schon gut. Aber irgendwann muss man mit dem Messen auch aufhören, weil wenn alles nachher vermessen wird, weiß ich nicht, ob das noch so gut ist.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich meine, für jemanden wie mich, ne, dir ist das ja offenbar sehr geläufig, weil du da tief drin steckst und auch Dummy Runs kennst und so. Für jemanden wie mich, der im Wesentlichen alle 4 Jahre mal dann einschaltet, ne, Für den ist das jedes Mal eine Offenbarung. Mit welcher Selbstverständlichkeit dann da 3D-Animationen, Grafiken, jetzt mittlerweile KI. Ich meine, das deutsche Team hat einen so einen KI-Beauftragten, Dr. Pascal Bauer. Kennst du den?
Nee.
Der kümmert sich um künstliche Intelligenz. Spielen bei der Spielvorbereitung spielt das eine offenbar immer größere Rolle. Ja? Also dann geht die KI, also Dr. Bauer macht so KI-Modelle, um den Trainer ja bei der Beobachtung des Gegners zu unterstützen. Also da werden dann Spielphasen erkannt. Da muss dann ein Scout nicht mehr das ganze Spiel anschauen, sondern die KI erkennt die Muster und so weiter, kann dann konkrete Hinweise geben auf gegnerische Spielformationen und kann sagen, guck mal, die machen was weiß ich, in 70% der Fälle bauen die alles auf einer Dreierkette auf und lauter solche Dinge. Mir war das überhaupt nicht klar. Das ist irgendwie faszinierend.
Kann man alles machen? Muss man wahrscheinlich nicht, weil am Ende, wie viele Fußballspiele gibt es, die durch dumme Zufälle entschieden werden?
Naja, das ist der Punkt.
Ja, durch einen unglücklichen Abpraller, durch einen abgefälschten Ball. Also alles Sachen, die man nicht berechnen kann. Und das ist doch das Schöne am Fußball, ja, dass er so unberechenbar ist. Ja, frei nach der alten Weisheit von Sepp Herberger, dass die Leute zum Fußball gehen, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ja, und auch die Mannschaften, die auf den Platz gehen, wissen nicht, wie es ausgeht. Das kann eine KI eben nicht alles vorausberechnen. Mhm. Und man kann allerhöchstens Wahrscheinlichkeiten konstruieren. Aber ich bin ja kein großer Freund von Wahrscheinlichkeiten. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal erzählt. Also wenn du zum Arzt gehst und kriegst die Diagnose, dass du noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 7 Jahren hast, dann kann das bedeuten, dass du noch 30 Jahre lebst.
Richtig.
Kann auch bedeuten, dass du morgen stirbst. Also so Durchschnittswerte oder statistische Wahrscheinlichkeiten werden eigentlich immer ein bisschen überschätzt.
Ja, aber also man muss sie richtig
trotzdem
lesen,
ganz anders kommen, als die Statistik das macht. Also ob wir uns jetzt einen riesen Gefallen damit tun, das alles jetzt so statistisch zu berechnen und so weiter, weiß ich nicht so richtig. Aber du siehst, ne, ich werde irgendwie immer gemütskonservativer, weil ich finde, es ist immer wichtig, ich meine, es ist auch halbwegs geglückt, ne, dass der Fußball irgendwie bei alledem der Fußball bleibt.
Ja, finde ich auch.
Und wenn die im Hintergrund, können die ja von mir aus jetzt ganzen Stab von KI-Experten und alles Mögliche anstellen. Ich glaube, dass am Ende die deutsche Nationalmannschaft nicht ein bisschen besser oder schlechter spielt, ob da jetzt KI-Experten im Hintergrund sind oder nicht.
Bin ich mir nicht sicher, aber wenn es hilft, sozusagen das Spiel zu lesen, wenn ich von Dummy-Runs lese und so weiter, ja, wenn ich merke, okay, wie viel Taktik da tatsächlich drin ist und Strategie und so weiter, dann denke ich, da können so moderne Werkzeuge schon helfen. Und Wahrscheinlichkeiten ist interessant, was du da gerade sagst. Ich bin das letzte Mal darüber gestolpert, als mir jemand sagte, es wird immer erzählt, dass Leute im Mittelalter im Schnitt, was weiß ich, 30, 40 Jahre alt wurden und so weiter. Das heißt aber nicht, ja, wir sagen, um Gottes Willen, die armen Leute, die waren alle schon tot, irgendwie, bevor sie überhaupt was Schönes erlebt haben. Das heißt es ja gerade nicht.
Nee, da sind ganz viele recht alt geworden. Und wenn man überlegt, wie alt die Philosophen alle geworden sind, aber sind aber auf der anderen Seite ganz viele im Krieg gestorben.
Genau.
Das oder war schon Argument. Oder als Kinder.
Richtig, Kindersterblichkeit oder im Krieg, genau das.
Ja.
Und das nimmst du weg sozusagen und dann hast du im Grunde, hast du dann eigentlich die Alterserwartung, die du in unseren Gesellschaften auch fast hast. Ne?
Ja, oder zumindest annähernd.
Kommt in die Nähe,
genau. Ja, und da siehst du, wie Statistiken täuschen, ne? Weil vor deinem inneren Auge denkst du, die waren alle so, sind alle 35
geworden. Ja, genau. Und das ist dann halt so der Schnitt und das Gleiche hast du ja auch irgendwie auf eine fatale Art und Weise. Das machen ja auch Kriegsreporter, ne? Die machen ja nichts anderes, ne? Schaust du dir an, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit schlägt der Treffer genau bei mir ein? Wie groß ist das Land, in dem ich mich bewege und so weiter? Das heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich erwischt, aber ganz, ganz anderes Feld? Wie empfindest du die Atmosphäre, Richard? Wie nimmst du diese WM wahr? Ich krieg so mit irgendwie, es wird medial. Wir sind ja immer so furchtbare Klischeemaschinen, ne? Und das Wort Sommermärchen taucht dann in jedem zweiten Artikel auf. Und ich kann's nicht mehr hören. Ich denke immer, hör auf damit. Es gibt kein zweites Sommermärchen mehr. Wir leben
man kann das nicht kopieren, ne?
Ja.
Also erstmal kann man sowas grundsätzlich nicht kopieren.
Eine neue schöne Geschichte erzählen.
Ja. Genau, eine neue schöne Geschichte. Und ich finde schon mal eine ganz, ganz großartige neue schöne Geschichte ist durch den großartigen Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft. Ist zumindest das Gegenteil nicht eingetreten. Stell dir mal vor, die Deutschen hätten nicht gut gespielt und sie hätten gegen Schottland verloren. Dann hätte das tatsächlich, meines Erachtens, tatsächlich dazu beigetragen, die besonders schlechte Stimmung, die wir augenblicklich im Land haben, nochmal richtig mit Benzin ins Feuer zu gießen. Und deswegen war dieser Sieg, und dann war auch noch so ein glänzender Sieg, besonders wichtig. Ich glaube, das Umgekehrte, da wird ein Schuh draus, wenn man sich sagt, was wäre wohl passiert, wenn die deutsche Mannschaft ganz schlecht spielen würde? Was da alles aufbrechen würde und wer dann wieder meint, da wären zu viele Spieler mit Migrationshintergrund in der Mannschaft und was da alles wieder losgebrochen wäre. Mhm. Und deswegen, auch deswegen freue ich mich sehr darüber, dass die deutsche Mannschaft so einen guten Fußball spielt und jetzt schon vorzeitig qualifiziert ist.
Und es hat ja auch was sehr Verbindendes tatsächlich, ne? Das jetzt kam gestern total nett, war joggen und dann kam mir ein ums andere Mal kam mir kroatische Fans entgegen und dann habe ich irgendwann angehalten und habe die ich war wirklich nicht im Stoff und sagte gegen wen spielt ihr heute? Ja, Albanien und so weiter und das wird ganz ganz schwer, weil die holzen immer so rein. Und dann lief ich weiter, traf Albaner. Ey, gegen die Kroaten wird ganz ganz schwer, die holzen immer so rein, erzählen alle die gleiche Geschichte.
Stimmt.
Und es war aber irgendwie schön, weil ich dachte, siehst du, das ist Fußball. Du musst dich ein bisschen drauf einlassen. Ja, ich musste anhalten, aber ich hatte Lust, mich mit denen mal kurz zu unterhalten. Woher kommt ihr und wie findet ihr Hamburg und so weiter? Und das ist halt die verbindende Kraft des Fußballs, ja. Und wenn dann das Tor fällt, auch das deutsche Tor fällt, ja, dann hast du den, was weiß ich, den Mechaniker aus Schwerin, der liegt dann der Studentin aus Tübingen im Arm und alle brüllen Tor und freuen sich. Und da fragt dann keiner mehr, wo stehst du gerade politisch? Hast du AfD gewählt oder nicht? Und wie stehst du zu Israel? Und was denkst du über Gaza? Das ist dann einfach alles erstmal weg. Und das ist die große Kraft des Fußballs, ne?
Genau. Nun sind wir uns ja einig, diese Themen sollen ja nicht ganz weg sein. Ja, aber dass wir auf diese Art und Weise Urlaub vom Leben nehmen.
Mhm, genau.
Ne, und uns euphorisieren lassen.
Mhm.
Und was eben auch heute typisch ist, ist ja auch der Respekt vom Gegner und auch anerkennen, wenn andere Mannschaften gut spielen.
Mhm.
Und neben dem eigenen Land vielleicht noch dem einen oder anderen Land die Daumen etwas mehr drücken und dem anderen etwas weniger und so. Das ist ja schon eine starke Veränderung gegenüber dem Fußball, wie ich ihn wahrgenommen habe in den 70er, 80er Jahren.
Ja, und auch die was weiß ich, auch so... So dieses, es gab ja früher oft so was Hämisches auch und den Gegner verächtlich machen und so.
Richtig.
Da habe ich das Gefühl, dass moderne Fußballer, ich weiß ja, ich breche immer eine Lanze für die Jungs. Ich habe den einen oder anderen auch in der Sendung erlebt und ich mochte immer die Ernsthaftigkeit, mit der die ihren Job machen, wie konzentriert die da zu Werke gehen und so weiter. Das hat mich immer sehr beeindruckt, weil ich dachte, genauso muss man es machen, wenn man eine richtige Karriere machen will. Die wissen, worum es geht. Die reden in aller Regel auch absolut kein dummes Zeug. Der Schweizer Kapitän, der jetzt da dem schottischen Außenverteidiger, glaube ich, der den katastrophalen Fehler da gemacht hat, was dann zum Tor führte, der tröstet ihn dann. Das hat mir total gut gefallen. Ich dachte, guck mal, so geht das eben auch. Und muss man sich nicht drüber lustig machen, sondern der tröstet ihn. Und dann gibt's so andere unfassbare Figuren, die da auftauchen. Martin Adam zum Beispiel, hast du den gesehen? Martin Adam, der Koloss aus Ungarn?
Ja, den habe ich
von dem
gesehen.
Marcel Reif in der Sendung sagte, der muss nicht in die Maske, der kann einfach so, wie er ist, bei Game of Thrones mitspielen.
Ja,
1,91 groß, 90 Kilo angeblich.
Ich habe mich gewundert, dass er noch relativ schnell laufen konnte. Also sah er überhaupt
nicht
aus.
Ja, weil er jung ist. Der ist jung, ne? Der ist nicht alt, glaube ich. Der ist aber ein Unfasser. Der ist, ich glaube,
eher eine Statur wie ein Diskuswerfer als wie ein Fußballer.
Ein herrlicher Typ. Wenn du den googelst, das Erste, was auftaucht, ist Martin Adam Gewicht. Ja, der spielt jetzt irgendwo in Südkorea, glaube ich. Und irgendwie ein guter Typ. Und dann ist mir noch aufgefallen, Klaus Giasula, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, albanischer Torschütze, der auf den schönen Vornamen Klaus hört.
Ja.
Und das hat damit zu tun, dass seine Großmutter Fan von Klaus-Jürgen Wusso war. Die hat immer die Schwarzwaldklinik geguckt. Sind dann irgendwann Freiburg gezogen. Ja, sein großer Bruder, auch Fußballprofi, heißt Jürgen Klaus. Und Klaus Giasula, ist vor allen Dingen für seine sehr rustikale Spielweise bekannt und auch berüchtigt, hält den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Bundesliga-Saison, 17 nämlich, und hat natürlich auch Luka Modric dann gefoult und bekam erwartungsgemäß natürlich gelb. Das gehört dann irgendwie halt auch zur Folklore mit dazu. Mhm. Herrlich.
Mhm.
Ich fand es interessant und bezeichnet, Italien, Albanien, ne? Da wären früher wahrscheinlich richtig die Fetzen geflogen. Stattdessen haben, glaube ich, die Albaner haben vor den Augen der italienischen Fans Spaghetti zerbrochen.
Ja,
und die Italiener haben sich kaputt gelacht.
Ja, das gut, ist so wie Kindergarten.
Genau, herrlich.
Ja.
War schön. Einfach lustig, einfach nett. Genau.
Ja.
Und Würdest du sagen, Richard, dass Fußball sozusagen an dem Punkt überschätzt wird, wenn man sagt, irgendwie politisch wird das ja alles so aufgeladen auch gerade, ne? Also das ist jetzt wichtig und das kann eine neue Euphorie in diesem Land auslösen, dass sich selber nicht mehr so richtig über den Weg traut. Ich würde sagen, da wird Fußball an dem Punkt maßlos überschätzt.
Jein. Ich bin da so ein bisschen in der Mitte. Also es gibt ja, glaube ich, relativ gut belegte Statistiken, wie die Umfragewerte von Bundeskanzlern, siehe Angela Merkel, nochmal so um 2 oder 3% gestiegen sind, wenn sie im Stadion rumhüpfen und sich über Siege der deutschen Nationalmannschaft freuen. Und ich glaube, also wenn Deutschland Europameister würde, würde das schon ein bisschen etwas auslösen. Aber ist natürlich ein Strohfeuer.
Eben.
Ne? Ist klar, das wird nicht langfristig halten. Die Risse, die wir in der Gesellschaft haben, die haben wir ja nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil es da auch zum Teil echte Interessenskonflikte gibt und Sachen, die sich sehr, sehr lange hochgeschaukelt haben. Und auch strukturelle Probleme und Angst vor der Zukunft in Deutschland aus einer ganzen Reihe von Gründen. Das bleibt alles. Aber es kann zumindest mal so wieder so einen kleinen positiven Puster oder so einen Schwung geben, ja, der für eine gewisse Zeit, einige Wochen, einige Monate anhält. Das, glaube ich, ist schon möglich.
Ja, ich habe neulich einen Leitartikel von Peter Ahrens gelesen im Spiegel, der sehr schön formulierte und sagte, 2006, die Deutschen haben sich damals sehr gut gefallen. Ja, und das trifft es so gut, aber im Moment gefallen sich die Deutschen nicht mehr. Das ist genau das Thema. Und deswegen wird das auch nichts mit dem Sommermärchen und das, also mit sozusagen diesem Gefühl, darum geht's ja, dieses Gefühl zu reproduzieren. Ich finde, das ist aber auch nicht schlimm. Man sollte es nur nicht sozusagen versuchen, so künstlich irgendwie da drüber zu stülpen. Und er hat dann so schön geschrieben, wir leben einfach in einer anderen Welt. Und sagt dann, nicht einmal 4 Wochen Sonnenschein würden jetzt noch die Verzückung von damals hervorrufen. Denn nach spätestens 14 Tagen würde der erste Klimaschützer warnend den Finger heben und das Land würde sich fragen, wann es endlich wieder regnet, um endlich die Dürregefahr zu bannen. Ja, das stimmt ja auch. Und 2006 strömten ja diese Fanmeilen in Berlin und Hamburg und überall Hunderttausende, ja, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor zum Feiern, zum Spaß haben. Das ging damals. Heute beschwert sich Jens Spahn darüber, dass diese Fanmeile den Autoverkehr in der Hauptstadt über Wochen behindert. Das ist die Stimmung im Jahr 2024. Ja, ist völlig anders.
Naja, alle Motzkis geworden. Das ist schon so. Also ich denke mal, wir werden die Historizität des Sommermärchens nicht relativieren dadurch, dass wir ein zweites schaffen. Ja, ich glaube, dass die Deutschen nie so glücklich mit sich selbst waren wie 2006. Da hat Ahrens völlig recht.
Ja, finde ich auch.
Und ich glaube, das war vielleicht die beste Zeit, die beste Zeit, die Bundesrepublik je hatte.
Ja, ne,
also vielleicht kann man sagen, die Deutschen werden nie wieder so glücklich über sich selber sein oder so stolz auf sich selbst, auf friedliche Art und Weise und auf sympathische Art und Weise wie 2006. Und das kann man in einem völlig veränderten Deutschland gegenüber 2006 so nicht wiederholen. Aber nochmal, ich sehe es umgekehrt. Ich hätte Riesenangst gehabt, wenn die deutsche Nationalmannschaft den Erwartungen nicht entsprochen hätte, dass tatsächlich noch einiges schlimmer geworden wäre. Und deswegen finde ich es sehr gut und erfrischend und berauschend und freudig, dass die Mannschaft so gut spielt.
Fußball ist tatsächlich sehr politisch geworden. Du hast verfolgt mit Sicherheit Kylian Mbappé, wie der sich da plötzlich hinstellt und ein flammendes Plädoyer für Wahlen hält auf dieser Pressekonferenz. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Weil erstens, das war kein inszeniertes Stück, ne? Das war nicht irgendwie ein Aufsager auf seiner Seite oder wo auch immer, wo möglicherweise ein Prompter läuft oder irgendjemand hält ihm irgendeinen Text hin, der ist irgendwie geschrieben. Nein, das sagt er in der Sekunde genauso, wie er es denkt. Sehr intelligent formuliert, kommt einfach so aus ihm heraus. Es gibt keine Blaupause dafür, er sagt es einfach. Und interessanterweise, es gab noch nicht mal eine Frage danach. Das war ihm ein Anliegen, das einfach so zu sagen. Ne, dieser Satz, ich hoffe, dass wir am 7. Juli, wenn es dann um die zweite Runde der Wahlen zur Nationalversammlung geht, dass wir am 7. Juli noch stolz darauf sein werden, dieses Trikot zu tragen. Das fand ich bemerkenswert.
Das war bemerkenswert, zumal also in meiner Wahrnehmung Kylian Mbappé nie als politisch oder gesellschaftlich aktiver oder auffälliger Spieler in Erscheinung getreten
Richtig.
Ist. Ich habe mich völlig überrascht. Ich habe den in seiner Ausstrahlung immer als sehr neutral empfunden. Ja, und eigentlich auch ein bisschen als nichtssagend. Also großartiger Fußballer, ja. Aber als Persönlichkeit habe ich ihn also nie besonders stark wahrgenommen. Das war wirklich eine positive Überraschung.
Als Fußballer wahrscheinlich gerade der Beste, den es gibt, ne? Sagen manche.
Ja, kann man wahrscheinlich durchaus so sagen. Mhm. Sowohl schon bei den Erfolgen, die er mit Mitte 20 angesammelt hat, wie auch dieser explosive Antritt und die Schusstechnik und so weiter. Das ist natürlich schon grandios und ich würde mich auch sehr wundern, wenn er nicht der Spieler dieses Jahres wird. Vielleicht noch ein bisschen vor Musiala, der hat ja noch 2-3 Jahre Zeit, bis er so alt ist wie Mbappé.
Ich fand das so interessant, wie er damals, war das die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Nee, es war die Weltmeisterschaft. Ich glaube, das Finale spielte er doch gegen Argentinien.
Ja, genau.
So, und da gibt es doch diese berühmte Szene, Macron. Ne? So viel zum Thema Politiker sind immer nicht sehr weit, wenn Fußball irgendwo große Erfolge zu feiern hat, ist dann auch auf diesem Platz unterwegs und versucht Mbappé zu trösten, versucht ihn in den Arm zu nehmen und er lässt ihn einfach kalt abtropfen. Das habe ich noch vor Augen und dachte damals, wow, das muss man sich trauen. Da war der, glaube ich, gerade mal 20 Jahre alt, wenn überhaupt. Mhm. Ja, den eigenen Präsidenten so stehen zu lassen, aber einfach zutiefst enttäuscht. Aber ich hatte damals das Gefühl, das ist ein politischer Mensch. Das war schon mehr als einfach nur die Enttäuschung über ein verlorenes Spiel, ein verlorenes Finale. Mhm. Und deswegen hat mich auch diese Geschichte jetzt nicht wirklich überrascht. Das ist ein sehr smarter Junge. Mhm.
Ja, ganz offensichtlich. Und das zeitlose Vorbild, ja, für Zivilcourage in solchen Situationen ist mein ultimativer Lieblingstrainer, vielleicht weil ich mich optisch mit ihm auch verwandt fühle, Luis César Menotti.
Ja, ja.
Luis César Menotti ist 78 mit Argentinien Weltmeister geworden, zur Zeit der Militärdiktatur von Videla. Mhm. Ja, ganz, ganz grausige Zeit in Südamerika, genau. Und der hat sich geweigert, dem Diktator die Hand zu geben. Ja, der reichte ihm die Hand und der hat er ausgeschlagen und ignoriert. Und das in einem Land, wo man dafür auch schon mal ganz schnell in Vergessenheit gerät, dadurch, dass man mit einem Flugzeug abstürzt oder in irgendeiner Mine verschwindet auf ewige Zeiten. Also da gehörte zu dem Zeitpunkt richtig Mut zu.
Ja, du sagst Flugzeug abstürzen, die haben doch damals, die waren berüchtigt dafür, Menschen auch aus Flugzeugen zu werfen, ne?
Ja, und die bei der WM 78 gibt es ja nach wie vor diese Geschichte, von der sehr schwer zu sagen ist, ob sie jetzt absolut stimmt oder nur wahrscheinlich ist. Es gab einen überraschend hohen Sieg von Argentinien gegen Peru, den man zu dem Zeitpunkt auch brauchte, mit 6 Toren. Ja, 6-0 gegen eine gute Mannschaft. Mhm. Und es wurde gemunkelt, dass dahinter ein Deal stattgefunden hätte. Und es soll unter anderem darum gegangen sein, dass man aus dem Flugzeug politische Gefangene abgeworfen hat ins Meer. Ja, genau. Und dass das sozusagen Teil des Kaufpreises für dieses gekaufte Spiel gewesen ist. Da gibt es ein Buch drüber, das sich damit intensiv beschäftigt. Ich habe natürlich jetzt nie von mir aus da nachrecherchiert, ob das jetzt genauso stimmt oder nicht stimmt. Aber das ist keine uninteressante Geschichte und das stimmt natürlich sehr bedenklich. Naja, und einem solchen Diktator dann, dem man das auch zutraut, im Zweifelsfall nicht die Hand zu geben und damit ein riesiges Risiko für das eigene Leben in dem Moment einzugehen.
Absolut.
Ja, der hätte ihn nicht verschwinden lassen können, unmittelbar nach der WM, ja, aber der hätte ein halbes Jahr später einen Autounfall haben können.
Richtig. Lass es wie ein Unfall aussehen, ganz genau. Ja,
ganz, ganz genau. Also Luis César Menotti, erst vor kurzem gestorben.
Mhm. Kettenraucher,
der Fußball, ne? Der Fußball,
war das nicht Kettenraucher?
Ja, ne? Der sah aus wie ein Theaterdirektor. Ja, der sah aus wie ein Mensch, der unsportlich ist und nichts mit Fußball zu tun
Künstler.
Hat. Mhm. Aber ich habe immer dieses Mokassin-Gesicht von ihm sehr, sehr gemocht. Mhm. Ja. Gut, also jede Falte dieses leptosomenhageren Gesichtes, ja, die strahlte gelebtes Leben aus. Und er war ein großer Fußballromantiker. Er hat immer gesagt, natürlich spielen die Spieler für Vereine und sie kriegen da ihr Geld. Aber sie spielen nicht für ihren Verein und sie spielen auch nicht für die Geldgeber des Vereins, sondern sie spielen für die armen Leute, die ins Stadion kommen und die ihr letztes Hemd dafür geben, um diese Spieler spielen zu sehen. Ja, ein guter Spieler spielt nicht für seinen Verein, sondern er spielt für seine Fans. Er hat das noch sehr viel romantischer ausgedrückt, als ich das jetzt ausdrücken konnte.
Interessant. Ja. Der guckt immer so ernst, ne? Ich erinnere mich an den. Ein interessanter Mann. Also die Aura dieses Mannes konntest du über den Bildschirm, konntest du die fühlen und spüren, definitiv.
Ja, absolut.
Gibt ja, ich meine, gerade in Südamerika, in Ländern wie, was weiß ich, Uruguay, Argentinien, Brasilien, da war ja Fußball eigentlich schon, das, weil du das so sagst, ne, das moderne Äquivalent zu Brot und Spielen. Ne?
Ja.
Und da geht es um Nationalstolz, da geht es auch um soziale Klischees und so weiter. Ich glaube 69, also in der Qualifikation für die WM 70, ist doch zwischen Honduras und El Salvador, glaube ich, sogar mal ein Krieg entbrannt. 5 Tage.
Ja.
Mit, glaube ich, 2000 Toten, weil sich irgendwelche Fanblocks am Rande dieser Qualifikationsspiele blutig Auseinandersetzungen geliefert haben.
Ja, und die jeweiligen Regierungspräsidenten sich mit den schlagenden Fans solidarisiert haben.
Mhm. Ja. Wenn du, Richard, als jemand, der auch in der Literatur natürlich zu Hause ist, wenn du drauf schaust auf dieses, das ist ja häufig, ist ein sehr häufiges literarisches Motiv auch, so die Masse. Die Masse, die Erregung, die dann da plötzlich reinkommt und so weiter. Ja, so wie leicht kann man so eine Masse Menschen auch missbrauchen. Ich erinnere mich, war das nicht Mick Jagger, der irgendwie mal gesagt hat, ich bin mir sehr darüber im Klaren, wenn ich auf einer Bühne vor 60 oder 80.000 Leuten stehe und denen das falsche Zeug sage, dann machen die auch Dinge, die komplett grundlegend falsch sind. Ich habe in dem Moment eine unglaubliche Macht über die.
Ja. Ja, als Teil einer Masse gibt man einen nicht unerheblichen Teil seines Verantwortungsgefühls für sich selbst auf und solidarisiert sich mit etwas, was größer ist als man selbst, nämlich die Masse, und lässt sich von deren Stimmung tragen, ne, die also dann als großer Schallverstärker für das eigene Seelenleben fungiert. Und das sind Prozesse, die sind das erste Mal beschrieben worden von einem Franzosen namens Gustave Le Bon. Mhm. Der hat über das Phänomen der Massen so um die Jahrhundertwende geschrieben. Und weil das ein neues Phänomen war. Wo traten denn vorher Massen überhaupt in Erscheinung? Ja, aber zum Beispiel dadurch, dass der Sport entstand, traten Massen, oder dass es Massenstreiks gab, Arbeiterbewegung. Ne? Es gab also jetzt plötzlich Möglichkeiten, wo Massen überhaupt sich zusammenfinden konnten, was also früher in den Staaten gar nicht möglich war. Da wäre die Polizei sofort eingeschritten, wenn die Leute sich irgendwie in großen Mengen vermasst hätten.
Ja, genau.
So, und jetzt kommen also lauter Möglichkeiten, dass man zur Masse wird, ne? Auf Demonstrationen oder eben beim Sport. Und da haben sich ganz viele Philosophen mit beschäftigt. Also Siegfried Krakauer hat dieses, einer meiner absoluten Lieblingsphilosophen, das Ornament der Masse geschrieben.
Was ist die Idee, die zentrale These?
Die Idee ist eben auch das Gleiche, ne? dass man sich quasi aufgibt in etwas Größerem, ne? Lustvoll, ja? Also für kurze Zeit, natürlich nicht dauerhaft, aber lustvoll quasi genießt, Teil etwas Größerem zu sein als man selber und sich selbst als Teil von etwas ganz Großem fühlt. Das hat Ortega y Gasset, der berühmte spanische Philosoph, 20er Jahre drüber geschrieben, der Aufstand der Massen. Sigmund Freud, ja, er hat über den Massenmenschen geschrieben, und Elias Canetti.
Genau,
das heißt, also, es gibt lauter,
ne?
Genau. Richtig, lauter bedeutende, der ja auch gleichzeitig Philosoph quasi war, also Schriftsteller und Philosoph. Ein Riesenphänomen, was Intellektuelle immer sehr beeindruckt hat. Mhm.
Ich war Canetti, weil du den gerade erwähnst, der lebte doch in Wien, in der Nähe des Stadions von Rapid Wien, ne?
Und ist der, aber, glaube ich, nie im Stadion gewesen. Nee,
genau, ne? Der war kein Fußballfan, aber der hat das mal beschrieben, ne? Wie er am Sonntag dann plötzlich diesen Aufschrei der Massen hörte und hat das dann 6 Jahre lang so gehört, diese Masse gespürt, ging aber nie hin. Und hat dann aber, glaube ich, daraus die Inspiration für sein Hauptwerk, ne, gezogen, Masse und Macht. Du hast das wahrscheinlich gelesen.
Ja.
1960 erschienen, wo er das genauso schreibt. Das nämlich nochmal nachgeschaut. Da schreibt er, der einzelne Mensch hat das Gefühl, dass er in der Masse die Grenzen seiner Person überschreitet. Mhm. Also da ist etwas, das ist größer als du selbst.
Genau. Das ist ja auch was man, wenn man ganz normal ins Stadion geht, empfindet. Ne? Dass man aufgehoben und getragen ist in etwas. Und normalerweise ist ja da quasi das Aufgeben des eigenen Selbst ja nicht lustvoll. Mhm. Ne? Sondern es ist ja eigentlich eine bedrohliche Vorstellung. Aber wenn man das Gefühl hat, die ticken alle genau wie man selber, dann kann man ein größeres Selbst bilden. Ein Selbst aus 20, 50, 100.000 Menschen. Mhm. Und das macht ganz, ganz viel mit einem. Ne? Das reißt einen mit, und das kann einen im Guten mitreißen. Und wir wissen ja auch selber, ne, das lässt sich perfekt missbrauchen. Und das ist ja auch Reichsparteitage und so weiter, ne, immer wieder und immer wieder missbraucht worden.
Ja, absolut. Ne? Dann denkt man an Goebbels und so weiter. Diese gruselige Frage, wollt ihr den totalen Krieg und so weiter?
Ja, oder du bist nichts, dein Volk ist alles. Mhm. Ja, ist ja auch im Grunde eine Verlängerung dieses dieses Massengefühls. Ja.
Der Canetti, interessanter Gedanke, schreibt, der wichtigste Vorgang, der sich innerhalb einer Masse abspielt, ist die Entladung. Der Augenblick, in dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheit loswerden und sich als Gleiche fühlen. Das ist es.
Auch hier wieder dasselbe. Sich als gleich zu anderen zu fühlen, hat man eigentlich nicht gerne. Mhm. Ne? Also in unserer Gesellschaft wollen alle das Gleiche anders sein als die anderen. Ne? Wir müssen uns ständig durch irgendwas, was wir tun, von anderen unterscheiden. Ja, und sei es nur durch die Auswahl unserer Turnschuhe oder unser Musikgeschmack oder was auch immer. Ja, oder unsere Tattoos. Und es gibt aber den Zustand, wo es genau umgekehrt ist. Also lustvoll gleich zu sein. Und das ist etwas, was dann ist, wenn man in diesem Gleichen etwas Großes, was Heroisches sieht. Ich meine, dieser ganze Heldenkult, der beim Fußball dabei ist, wenn dieser gleiche Heldenkult woanders stattfinden würde, zum Beispiel militärisch, wäre er mir absolut suspekt.
Absolut.
Ja, ich bin da ganz, ganz allergisch.
Ja, total. Ja,
Kriegshelden und Heldentum im Krieg und sowas alles, da kannst du mir nicht mitkommen. Da bin ich viel zu pazifistisch für erzogen worden. Ja, da kräuseln sich mir die Fußnägel. Da will ich nichts mit zu tun haben. Aber Heldentum im Fußball, das ist dann irgendwie was anderes oder im Sport. Ja, weil das ist ja so ein bisschen wie im Film. Wir gucken uns Sachen im Film an, die wir in Wirklichkeit nicht sehen wollen. Mhm. Weil der Film bietet uns so einen Rahmen für Gefühle, aber gleichzeitig wissen wir, es ist ja nicht wirklich ernst. Und das ist beim Fußball auch so. Es ist ja eine Auseinandersetzung zwischen Nationen und dergleichen. Aber wir wissen, ist ja alles letztlich auch nur Theater. Mhm. Ne? Also eine ganz spezielle Form von Theater, aber es ist eben nicht der Ernst des Lebens. Und dann ist es auch erlaubt, heroische Gefühle, zum Beispiel Menschen ist das ja nicht fremd, also sich selbst heldenhaft zu fühlen oder Helden anzubieten oder zu bewundern, grenzenlos zu bewundern. Und der Fußball bietet einfach die großartige Gelegenheit, andere Sportarten natürlich auch, das unschuldig zu tun. Und das ist doch großartig.
Das ist großartig. Ich bin kurz zusammengezuckt, als ich die Ukrainer gesehen habe. Ich dachte, es ist so ein Störgefühl. Ich dachte irgendwie schön, dass wir jetzt einfach Fußball spielen und schön, dass die dabei sind. Und gleichzeitig sträubt sich alles in mir zu tun, als würde da jetzt einfach eine ganz normale Fußballmannschaft spielen. Sondern das sind
ja gut, sie haben ja auch selber darauf Wert
gelegt. Genau, genau.
Sie haben gesagt, wir sind keine normale Fußballmannschaft. Das ist jetzt ganz, ganz anders belastet. Du hast das gerade auch sehr gut geschildert. Ja, hier vermischt sich an dem Punkt das große Spiel, ja, mit bitterer und furchtbarer Realität. Ja, und deswegen, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich innerlich damit umgehen soll.
Ist nicht einfach, ist aber das neue Normal, wenn man so will, unter Anführungszeichen. Und Sport, der sehr politisch ist. Ich habe zum Abschluss noch kurz, Richard, Ludwig Erhard war ja ein großer Fußballfan. Ja? Also Fußball wurde immer schon sozusagen politisch auch genutzt. Der hat sich für eine Wahlwerbung im Fußballtrikot mit Zigarre, Fußballtrikot und Zigarre zeichnen lassen. Und darunter das schöne Slogan, es applaudiert das Publikum, wählt CDU und weiß warum.
Okay. Fußball war über ganz lange Zeit in Deutschland konservativ. Mhm. Und heute ist er alles. Ne? Heute ist eigentlich Platz für jeden im Fußball. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Unbedingt. Richard, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß im Stadion heute Abend.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil die beiden Mannschaften könnten mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ja, und ich schätze die Italiener so ein, dass sie mit einem Unentschieden zufrieden wären. Ich glaube, dass sie relativ defensiv auftreten. Und meine Befürchtung ist, dass die schön spielenden Spanier dann an diesem Abwehrbollwerk da nicht durchkommen.
Also mein Tipp 2-1 für Italien. Du?
Okay.
Was sagst du?
Ja, ich glaube 1-1.
Okay.
Ja, weil beide Mannschaften wären, glaube ich, damit zufrieden. Und wir erzählen uns das jetzt hier so heiter vor uns hin. Und alle, die diesen Podcast hören, werden bereits wissen, dass wir beide daneben lagen.
Genau so ist es. Und es ist so herrlich. Selten sind Menschen so schön gescheitert wie wir zwei heute. Ich danke dir sehr herzlich, Richard. Große Freude und viel Spaß heute Abend.
Ja, danke dir. Also bis bald.
Tschüss. Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.